Ein Diener des Fürsten kam und brachte sie zu den Häusern der Heilung. Und dort fanden sie die Freunde im Garten. Und es gab ein frohes Wiedersehen. Eine Weile gingen sie unter Gesprächen umher und genossen für kurze Zeit Ruhe und Frieden unter dem hohen Morgenhimmel in den luftigen oberen Ringen der Stadt. Dann, als Mary müde wurde, setzten sie sich auf die Mauer mit dem Rasen der Heilhäuser im Rücken. Südlich von ihnen glitzerte der Anduin in der Sonne, wo er nach Süden floss, weiter als selbst Legolas Auge reichte, in die weiten Ebenen und den grünen Dunst von Lebenin und Südithilien. Und nun verstummte Legolas, während die anderen redeten, und er schaute gegen die Sonne hinaus und sah weiße Seevögel flussaufwärts fliegen. »Seht«, rief er aus, »Möwen, weit ins Land hinein fliegen sie. Ein Wunder sind sie für mich und wühlen mein Herz auf. Nie im Leben war ich ihnen begegnet, bis wir nach Pelagie kamen, und dort hörte ich sie über uns schreien, als wir zur Schlacht um die Schiffe ritten. Da hielt ich und vergaß den Krieg in Mittelerde, denn ihre klagenden Stimmen sprachen zu mir von der See. Die See! Ach, noch habe ich sie nicht mit eigenen Augen gesehen. Doch tief in aller Elbenherzen wohnt die Meeressehnsucht, die aufzurühren gefährlich ist. Ach, diese Möwen! Keinen Frieden werde ich nun mehr finden unter Buchen oder Ulmen.
»Sag so etwas nicht«, sagte Gimli, »in Mittelerde gibt es noch unendlich viel zu sehen, und große Arbeiten sind noch zu verrichten. Wenn aber das ganze schöne Volk sich zu den Häfen aufmacht, wird die Welt öder für diejenigen, die dableiben müssen.«
»Ja, öd und grau würde sie«, sagte Mary. »Du darfst nicht zu den Häfen gehen, Legolas. Es wird immer Leute geben, ob große oder kleine, und vielleicht sogar ein paar gescheite Zwerge wie Gimli, die dich vermissen würden. Zumindest hoffe ich das. Allerdings sagt mir mein Gefühl, dass uns das Schlimmste in diesem Krieg noch bevorsteht. Ach, wenn doch alles erst ein Ende hätte, und zwar ein gutes Ende.«
»Unke nicht so finster«, rief Pippin. »Die Sonne scheint, und wir sind hier beisammen, wenigstens für ein, zwei Tage. Ich möchte mehr von euch allen hören. Komm, Gimli, du und Legolas, ihr habt euren merkwürdigen Ritt mit Streicher heute Morgen schon ein Dutzend Mal erwähnt, aber davon erzählt habt ihr mir noch gar nichts.«
»Hier scheint zwar die Sonne«, sagte Gimli, »aber ich habe auf diesem Ritt Dinge erlebt, die ich aus dem Dunkel der Erinnerung lieber nicht herbeirufen möchte.
Hätte ich gewusst, was vor mir lag, ich glaube, ich wäre für keinen noch so guten Freund mit auf die Pfade der Toten gegangen.«
»Die Pfade der Toten?« sagte Pippin. »Ich habe Aragorn gehört, wie er die mal erwähnte, und mich gewundert, was er damit wohl meinte. Willst du uns nicht ein bisschen mehr sagen?«
»Nicht freiwillig«, sagte Gimli, »denn ich habe mich blamiert auf diesem Weg. Ich, Gimli Glóins Sohn, der glaubte, zäher zu sein als jeder Mensch und unter der Erde mutiger als jeder Elb. Aber beides konnte ich nicht unter Beweis stellen. Und nur Aragorns Wille hat mich den Weg durchhalten lassen.«
»Und die Liebe zu ihm«, sagte Legolas, »denn alle, die ihn kennenlernen, lernen ihn lieben, jeder auf seine Weise. Sogar die kalte Jungfrau von Rohan. Früh am Morgen des Tages, ehe du dorthin kamst, Mary, verließen wir Dunhag. Und solche Furcht herrschte bei allem Volk, dass niemand uns scheiden sehen wollte, bis auf Frau Eowyn, die nun verletzt unten im Haus liegt. Schmerzlich war ihr Abschied, und mich schmerzte es, ihn mit ansehen zu müssen.«
»Ach, und ich hab mir nur selbst leid getan«, sagte Gimli. »Nein, von diesem Ritt mag ich nicht sprechen.«
Er schwieg, aber Pippin und Mary waren so neugierig, dass schließlich Legolas sagte, »So viel, dass ihr Ruhe gebt, kann ich euch erzählen. Denn ich spürte kein Grauen und fürchtete nicht die Schatten von Menschen, Kraft und machtlos, wie ich sie glaubte.«